Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker Daily. Heute ist Freitag, der 26. April. Ja, und die Temperaturen, die steigen langsam. Meine Host-Kolleginnen und Kollegen holen deshalb schon mal die Badesachen aus dem Keller und pusten die Einhornluftmatratze auf. Deshalb moderiere ich das Ding heute ausnahmsweise auch mal alleine. Mein Name ist Matthias Dersch und das sind die News des Tages. Manchester City ist der englischen Meisterschaft am Donnerstagabend ein gutes Stück näher gekommen. Die Mannschaft von Pep Guardiola siegte in Brighton mit 4:0 und verkürzte den Abstand auf Tabellenführer FC Arsenal um einen Punkt. Da Man City aber ein Spiel weniger hat, könnten die Sky Blues mit einem Sieg am derzeitigen Tabellenführer vorbeiziehen. Beim Erfolg in Brighton gab es übrigens eine echte Premiere. Kevin De Bruyne traf per Flugkopfball. Es war, hört hört, sein erster Kopfballtreffer in der Premier League überhaupt. Bis die neue NFL-Saison losgeht, da dauert es ja noch eine Weile, aber die Spannung war dennoch groß in der Nacht auf Freitag. Da ging es nämlich los mit dem jährlichen Draft und beginnen durften diesmal die Chicago Bears. Und die machten erwartungsgemäß Quarterback Caleb Williams zum First Overall Pick. Auffällig, in den ersten 14 Picks wurden nur Offensivspieler ausgewählt, darunter 6 Quarterbacks, das hat so auch noch nicht gegeben. Für die größte Überraschung aber sorgten die Atlanta Falcons. Die hatten eben erst Quarterback Kirk Cousins für viel Geld aus Minnesota verpflichtet und wählten nun, ja, in Michael Penix Jr. einen weiteren Quarterback. Wieso, weshalb, warum, das erklären euch unsere NFL-Spezialisten in einer Sonderfolge unseres Icing the Kicker Podcast. Den findet ihr wie immer bei uns in der Kicker-App und auf allen Podcast-Plattformen. Vor genau einem Jahr sorgte Fortuna Düsseldorf mit einer ungewöhnlichen Ankündigung für Furore und Verwunderung. Der Zweitligist startete damals nämlich das Projekt Fortuna für alle und erklärte in der Saison 2023/24 für 3 Spiele ausschließlich Freikarten an die Zuschauer zu verteilen. Wie sieht nun ein Jahr später die Bilanz dieses ja doch ziemlich ambitionierten Vorhabens aus? Darüber möchte ich jetzt mit unserem Mitarbeiter Henning Eberhardt sprechen. Hallo Henning.
Hallo Matthias, schön, dass ich da sein kann.
Ja, schön, dass du da bist. Erklär uns doch vielleicht mal zum Start, vor allem auch unseren Hörern, die vielleicht nicht ganz so tief in dem Projekt drinstecken wie du, was sich die Fortuna eigentlich dabei gedacht hat, bei 3 Spielen freiwillig auf Zuschauereinnahmen zu verzichten.
Ja, also ich glaube, als allererstes ist es ganz wichtig zu verstehen, und das ist natürlich auch den Verantwortlichen immer wichtig zu betonen, dass es sich nicht rein um ein Freispielprogramm handelt. Also das Fortuna für alle zwar im Kern, dass sich dort um diese 3 Freispiele dreht, aber es eben noch viel, viel mehr dahinter steckt. Gibt es verschiedene Dimensionen, das hat was mit anderen Geschäftsbereichen zu tun, die davon profitieren. Und vor allem aber auch ist es etwas, was aus der Not gewissermaßen auch geboren wurde, nämlich auf der Suche nach neuen Umsätzen. Aber auch, es gibt auch eine emotionale Ebene und eine Beziehungsebene, auch innerhalb der Stadt sich mehr zu verankern, dort mit den Stadtverantwortlichen, aber auch mit möglichen Partnern und Sponsoren näher in den Austausch wiederzukommen, Talk of Town zu werden, weil das ist Fortuna Düsseldorf in Düsseldorf nicht immer in den letzten Jahren gewesen, im positiven Sinne.
Du hast jetzt zum Einjährigen von Fortuna für alle mit Düsseldorfs Vorstandschef Alexander Jobst gesprochen. Er gilt ja so ein bisschen als Vater des Projekts. Wie fällt denn sein erstes Fazit aus?
Also das Fazit der Verantwortlichen um Vorstandschef Alex Jobst ist, der fällt im ersten Jahr erstmal total positiv aus. Es ist ganz bewusst als Pilotphase deklariert worden. Sie wussten auch nicht ganz genau, was sie erwarten wird, gerade natürlich bei der Ticket-Nachfrage. Da gibt es jetzt eine Zahl, die er mir im Interview genannt hat. Das sind 340.000 Ticket-Anfragen für diese 3 Spiele zusammengenommen. Das ist erstmal, glaube ich, ja eine Menge Holz und zeigt natürlich dort auch, dass da das Interesse an der Fortuna besteht durchaus. Die sogenannte No-Show-Rate ist eine spannende Zahl, die unterhalb von 15% lag. Die No-Show-Rate, für alle, denen das nicht so ein geläufiger Begriff ist, das ist die Rate derer, die im Zweifel nicht gekommen wären ins Stadion, obwohl sie ein Ticket besitzen. Die liegt in normalen Spielen auch bei über 15% gerne mal. Also bei diesen 3 Spielen, obwohl es for free war, was nichts kostet, ist nichts wert, ist ja so ein geflügeltes Wort, das ist da nicht eingetreten. Also die Tickets waren umsonst, die Leute sind trotzdem gekommen und diese No-Show-Rate lag unter der No-Show-Rate bei durchschnittlichen Spielen, wofür die Menschen Tickets bezahlt haben.
Es gibt ja auch noch eine dritte Zahl, die ich ganz interessant finde. Die habe ich in dem Interview gelesen, was du geführt hast. Kann man übrigens bei uns in der Kicker-App nachlesen. Über 70% all derer, die zum ersten Mal ein Fußballspiel besucht haben mit diesen Freikarten, haben gesagt, sie könnten sich vorstellen, künftig auch fürs Ticket zu zahlen. Das klingt ja erstmal alles extrem positiv, auch die Zahlen, die du genannt hast. Es gibt aber auch Kritik an dem Projekt. Kannst du die einmal beschreiben? Wie lautet die konkret?
Also ich muss ganz ehrlich einmal nochmal auf die 70% referenzieren. Da hat Fortuna hier und da auch sicherlich, ja, ich will nicht sagen Glück gehabt, aber Spielglück könnte man vielleicht sagen. Also das allererste Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern, das war am 10. Spieltag. Und da ist Folgendes passiert, für die, die das nicht mehr so in Erinnerung haben. Fortuna lag 0:3 zurück nach 32 Minuten. Am Ende stand das Ergebnis 4:3 auf der Anzeigetafel. Und das ist natürlich etwas, was sehr viele Fans, die im Zweifel zum ersten Mal dort waren, die sich auch vielleicht nicht viel erhofft hatten, die einfach mal schauen wollten, dass es natürlich etwas, was man überhaupt nicht planen kann und die natürlich total euphorisiert dann nach Hause gegangen sind. Zu der angesprochenen Kritik, die gibt's durchaus und die kommt von allen Seiten. Also sei es außer innerhalb der Bundesliga, da gibt's sicherlich eine Neid- und Missgunstdiskussion, wo jetzt Vertreter und Vertreterinnen ganz am Anfang bei Bekanntgabe des Projekts, also vor einem Jahr, schon durchaus die Kritik geäußert haben, wieso greifst du jetzt, lieber Kollege, dieses angestammte Geschäftsmodell Ticketing an, was doch eigentlich eines ist, was noch ganz gut funktioniert an den meisten Standorten. Also da glaube ich, ist man nach einem Jahr auch ein bisschen schlauer, nämlich ist es die Tatsache, dass bei Fortuna für alle, das hatte ich eingangs erwähnt, eben nicht nur diese drei Freispiele im Mittelpunkt stehen, das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar verstehen, sondern es steht auch ganz viel mehr dahinter und das ist etwas, was für Fortuna Düsseldorf im Speziellen gilt und nicht unbedingt deswegen auch eine Blaupause oder Alex Jobst hat das Wort Moralapostelprojekt erwähnt, dass das eben auch nicht zwanghaft dann auch für Borussia Dortmund oder Bayern München oder wen auch immer dann gilt und genauso funktionieren würde.
Ja, welche Pläne hat die Fortuna denn für die Zukunft? Wird es weitere Freispiele geben? Wird das Projekt Fortuna für alle weiterlaufen, auch dann, wenn Düsseldorf, aktuell Dritter der zweiten Liga, in die Bundesliga aufsteigt? Oder ist das etwas, was nur in Liga 2 funktioniert?
Also dazu ein klares Ja, das wird weitergeführt werden. Es gibt ganz grundlegend einen 5-Jahres-Plan, der dahinter steht und der ist ligaunabhängig. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch in der kommenden Saison, egal ob Bundesliga oder zweite Bundesliga, weitere Spiele geben und es wird auch weitere Freispiele, mehr Freispiele geben als bisher, als die bisher drei in der aktuell laufenden Saison. Wie viele genau das sein werden, da wollten sie jetzt noch nicht so weit rausschwimmen, also da haben sie sich sehr zurückhaltend, die Verantwortlichen, weil sie zunächst, und das ist ja auch ein grundlegendes Thema bei dem Projekt, alle Stakeholder damit einbeziehen wollen, sprich Fans, sprich Partner, sprich die Stadt, was sind die Erfahrungen, da wird ganz viel Feedback eingesammelt. Also es werden mindestens 4 Spiele sein, das kann man sicher sagen, es wird ligaunabhängig passieren und der 5-Jahres-Plan besagt, irgendwann sind alle 17 Heimspiele, Freispiele. Ob das dann noch so zum Tragen kommen wird, wie die Situation in 4 Jahren oder in 5 Jahren sein wird, das weiß, glaube ich, keiner. Und das ist ein Blick in die Glaskugel. Da würde jetzt vielleicht auch Alexander Jobst an der Stelle auch noch nicht wissen, ob diese 17 Spiele dann wirklich am Ende auch so gehalten werden können oder nicht.
Die Ticketeinnahmen, das hast du gerade auch schon gesagt, die sind ja ein wichtiger Faktor für die Clubs. Jetzt hat Fortuna da freiwillig darauf verzichtet. Aber das heißt ja nicht gleichbedeutend, dass sie diese Einnahmen nicht verzeichnen. Kannst du einmal beschreiben, wie sich das Projekt eigentlich finanziert?
Also der ganz große Teil ist durch eine Partnerfinanzierung. Da sind große Unternehmen zum Beginn mit reingegangen in das Projekt, wie die Targo Bank, wie Hewlett-Packard Enterprise. Das sind ja Riesenmarken, große internationale Player, die ansonsten vielleicht sich auch niemals für ein normal angelegtes Sponsoring bei der Fortuna interessiert hätten. So viel zum Thema aus der Not auch eine Tugend gemacht. Also es musste ein Konzept her, auf der Grundlage sich solche namhaften Partner auch engagieren. Die bekommen natürlich jetzt, sind jetzt nicht nur die Finanzierer und stehen in einem guten Licht, sondern es sind durchaus auch Unternehmen, die ein wirtschaftliches Interesse verfolgen mit so einem Engagement. Und ganz wichtig, glaube ich, bei dem Konzept ist auch zu verstehen, dass diese Einnahmen, die Fortuna dadurch mehr generiert, dass die gezielt auch in weitere Projekte innerhalb des Vereins gesteckt werden, die eben nicht nur den Profikader betreffen, sondern zum Beispiel auch das Thema Frauen- und Nachwuchssport. Da werden 20% der Einnahmen verteilt und genauso auch das Thema gesellschaftliches Engagement. Also das ist etwas, was der Fortuna an der Stelle sehr wichtig ist und was auch dabei hilft, solche Partner mit einem Volumen, in dem Fall von den beiden genannten Unternehmen von 45 Millionen Euro über den 5-Jahres-Zeitraum, überhaupt erst zu gewinnen. Weil klassisches Sponsoring ist ja schwerer zu verkaufen, als es noch vielleicht vor 10 Jahren war.
Ja, du hast gerade das Beispiel Dortmund genannt. Der BVB, der muss das Flutlicht nur anschalten im Signal Iduna Park und die Leute kommen. Das Stadion ist immer ausverkauft. Es gibt aber auch etliche Vereine, auch in der ersten Liga, die ja doch große Lücken auf den Tribünen teilweise haben. Glaubst du, dass das Fortuna-Modell möglicherweise dann doch an einigen Standorten Schule machen könnte? Oder glaubst du, das ist etwas, was vielleicht nur in einer wirtschaftlich starken Region wie Düsseldorf funktioniert, wo eben überhaupt solche Unternehmen da sind, die sich potenziell für solche Partnerschaften dann interessieren?
Das ist eine gute und berechtigte Frage, die man so, glaube ich, so klar jetzt noch nicht beantworten kann. Ich glaube, das hängt sich sehr stark von dem jeweiligen Standort an. Und das eine ist ja die bloße Wirtschaftsstärke de facto zu haben auf dem Blatt Papier. Und das andere ist, siehe Düsseldorf, diese auch in Einnahmen dann umzumünzen, in Partnerschaften umzumünzen. Das sieht, glaube ich, vielleicht auf dem Blatt Papier immer ein bisschen einfacher aus, als es dann in der Praxis ist. Und ein Zitat, was Alex Jobst im Interview auch gesagt hat, das dazu vielleicht ganz gut passt, ist, dass er nach Antritt seines Vorstandspostens natürlich dort auch die Türen aufgemacht hat, zu den CEOs der großen Düsseldorfer Unternehmen gegangen ist und relativ klar nach 5 bis 10 Minuten verstehen zu bekommen hat, Herr Jobst, steigen Sie erstmal auf und dann können Sie wiederkommen. Und also nur, wenn man eine Wirtschaftsstärke vor Ort vor der Haustür hat, dann heißt das noch lange nicht, dass die Unternehmen auch interessiert sind, ja dort auch zu investieren in den Fußball. Ob das jetzt für andere Clubs dann das Mittel der Wahl ist. Das hängt von sehr vielen Faktoren ab und eben auch, glaube ich, von dem einen großen Faktor, dass es mehr als ein Freispielkonzept ist. Es geht nicht nur darum, die Menschen for free ins Stadion zu lassen, um dann eine gewisse Auslastungskapazität zu haben, um dann wiederum ein gutes Stadionerlebnis zu erzeugen, sondern ich glaube, das muss sehr ganzheitlich betrachtet werden und da steckt sehr viel Mühe, Arbeit, Fleiß, Blut und natürlich auch die gewisse Struktur, eine gewisse Not dann auch innerhalb der Struktur des Clubs dann auch dahinter. Und es gibt ja viele Vereine, Fortuna Düsseldorf gehört nicht dazu, die ihre Profiabteilung beispielsweise ausgegliedert haben. In dem Fall als e.V. sind da auch sicherlich hier und da ansonsten über andere Wege eher die Hände gebunden, dort Mehreinnahmen zu generieren. Also ist das auch ein bisschen aus dieser Struktur herausgeboren.
Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du da erzählst. Wir werden auf jeden Fall weiter auch draufschauen bei der Fortuna. Vielen Dank schon mal an dich, Henning, für die sehr interessanten Einblicke und ich sag mal bis bald.
Vielen Dank an euch und bis bald.
Am Samstag steigt in der Bundesliga das große Duell um Rang 4 zwischen Leipzig und Dortmund. Darauf wollen wir heute zum Abschluss der Folge auch etwas blicken. Und dafür habe ich mir in unserem BVB-Reporter Patrick Kleinmann noch einmal Verstärkung an meine Seite geholt. Hallo Patrick.
Hallo Matthias.
Ja Patrick, wir haben ja intern eigentlich schon seit Wochen vorgeplant für dieses direkte Duell um den vierten Champions-League-Platz. Jetzt ist es soweit und wenn man ehrlich ist, die ganz große Spannung ist eigentlich raus, oder?
Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Das sieht man, glaube ich, auch auf beiden Seiten so. Dadurch, dass wir ja nicht mehr um Platz 4 das große Duell haben müssen, weil eben aller Wahrscheinlichkeit nach auch der 5. Platz zur Champions-League-Qualifikation reicht, ist da doch einiges an Brisanz raus. Da geht es jetzt gar nicht mehr so sehr um die wirtschaftlichen Aspekte, die man vorher hatte, sondern vielleicht eher so ein bisschen um Prestige, um sportlichen Wettstreit. Aber das ganz große Geldzittern für beide Mannschaften, was damit verbunden gewesen wäre, ist jetzt damit erfreulich wahrscheinlich.
Ja, du sprichst es an, dieser 5. Platz, der ja vermutlich reichen wird für die Champions League. Die KI hat irgendeinen Wert über 90% ausgespuckt, der reichen wird. Aber erklär doch bitte den Hörern mal, warum das eigentlich so ist. Warum kann die Bundesliga vor allem dann in dem Fall der BVB oder auch RB darauf hoffen, dass der 5. Platz zum Champions League starten reicht?
Also wir haben ja ab Sommer eine neue Champions League. Es gibt eine Champions League Reform, die auch bedingt, dass mehr Mannschaften teilnehmen. Und dadurch bedingt sich eben auch, dass es mehr Startplätze gibt und zwei dieser Mehrstartplätze vergibt die UEFA an die besten Nationen des diesjährigen Wettbewerbs, also der aktuell laufenden Saison. Da ist Italien schon deutlich vorausgeeilt, die sind schon sicher dabei, haben schon sicher ihren 5. Startplatz für den 4 üblichen aus der Liga. Und Deutschland ist so ein bisschen im Wettstreit mit England um diesen 2. der zu vergebenen Plätze. Hatte jetzt das große Glück und auch das große Können, dass im Viertelfinale einige englische Mannschaften rausgeflogen sind. Manchester City unter anderem in der Champions League, der FC Liverpool, Bayer Leverkusen hat West Ham United ausgeschaltet. Und dadurch, dass nur noch eine englische Mannschaft in der Conference League am Start ist, aber noch drei deutsche Mannschaften, und zwar Bayern München, Borussia Dortmund und eben Bayer Leverkusen, ist es so, dass dieser 2. Platz und damit der 5. Starterplatz Champions League ja fast sicher ist. 3 Punkte fehlen dafür noch. Das heißt, ein Sieg, ein Unentschieden oder eine Finalteilnahme einer der drei Mannschaften. Und ja, dann hieße es auch Platz 5 in der Bundesliga reicht zur Champions League dieses Jahr.
Ja, ich glaube, die Franzosen, die ja theoretisch auch noch eine Rolle spielen könnten, wenn sie alle Spiele gewinnen, die sie noch haben, die spielen ja auch noch so ein bisschen eine Rolle. Ich glaube, die kann man vernachlässigen. Also ich glaube, wir können festhalten, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, und deshalb hat man beim BVB sich auch um andere Dinge kümmern können, sage ich mal. Da hat man ja in dieser Woche die neue Führung bekannt gegeben. Ab dem 1. Mai fängt Lars Ricken als Geschäftsführer Sport an. Sven Mislintat kommt als technischer Direktor. Sebastian Kehl bleibt Sportdirektor. Da passiert eine Menge. Glaubst du denn, dass diese Neustrukturierung im Umfeld, dass das auch die sportliche Arbeit in dieser Woche in irgendeiner Weise beeinflusst hat?
Glaube ich ehrlicherweise nicht. Die Spieler sind ja schon in sehr eigenen Kosmos, in ihrer eigenen Blase. Natürlich bekommen die mit, wenn da was in der Führung passiert, aber das hat keine direkte Auswirkung auf sie. Und ich glaube, das wird auch die allerwenigsten von ihnen wirklich großartig interessieren, schon gar nicht in sportliche Aspekte reinspielen. Also ich glaube, das können die schon ganz gut entweder bewusst ausblenden oder bekommen es gar nicht als ganz groß mit. Also ich glaube nicht, dass das irgendwelche Auswirkungen haben wird.
Ja, Sebastian Haller war ja diese Woche bei einer Preisverleihung und wurde dann auch gefragt. Lars Ricken ist neuer Boss und er musste erstmal fragen, Lars, wer?
Genau, das meinst
du. Ich glaube mal, ich will ihm mal zugutehalten, er hat sich möglicherweise einfach nur verhört in dem Moment.
Ja.
Lars Ricken sollte man als BVB-Spieler doch denken.
Genau. Das kann gut sein,
ja. Lass uns mal auf das Spiel selber nochmal gucken, auf das Sportliche, was da passiert. Im Hinspiel hat der BVB ein 2:3 verloren, damals gegen Leipzig zu Hause vor heimischem Publikum. Da hat der BVB aber auch 80 Minuten in Unterzahl gespielt und hätte dennoch dann fast in der Nachspielzeit noch durch Niklas Süle den Ausgleich gemacht. Was für ein Spiel erwartest du denn diesmal?
Ja, ein anderes als im Hinspiel, in der Voraussetzung, dass beide Mannschaften über einen Großteil des Spiels zu 11 sind, weil das hat natürlich komplett das Spiel gekillt in seiner ursprünglichen Dynamik. Muss man da trotzdem dazu sagen, dass sich Dortmund in den letzten Jahren in Leipzig immer sehr schwer getan hat, haben letztes Jahr Pokal dort verloren, haben letztes Jahr auch in der Liga dort nicht gut ausgesehen. Da war zuletzt, ja, hatten sie schon ein bisschen Probleme mit diesem Spiel, was die Leipziger eben haben, dieses Gegenpressing, das offensive Draufgehen, viel Druck zu erzeugen. Das ist etwas, was Borussia Dortmund nicht immer liegt. Das haben sie in dieser Saison auch in einigen Spielen, wo das gegnerische Mannschaften gemacht haben, ja nicht ganz in den Griff bekommen und da ihre Probleme gehabt. Das wird das Große sein. Wie können sie morgen im Spielaufbau agieren? Wie können sie sich hinten raus gegen den Druck der Leipziger befreien? Und dann geht es natürlich auch ein Stück weit um Effizienz. Im Grunde wird es ein Spiel zweier, ja, ich glaube, sehr guter Mannschaften, auch formstarker Mannschaften, was wahrscheinlich wieder mal durch Details entschieden wird.
Ja, wir werden genau hinschauen, Patrick. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deine Zeit. Ich entlasse dich und euch auch da draußen jetzt ins sonnige Wochenende. Das war's für heute von Kicker Daily. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.